Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir haben Sommer.
Ja.
Die Sommerferien, zumindest in unserem Bundesland, sind auf ihrem Zenit.
Ja.
Oder? Habe ich mich vertan? Oder gehen die schon, Sommer, haben den Zenit schon überschritten?
Da, wo wir jetzt natürlich völlig live stehen, ich glaube, sind wir knapp drüber.
Und auch die Popcorn-Pilger plagen sich mit dem Sommerloch.
Popcorn-Pilger plagen, ja. Mhm. Tun wir.
Und wir nutzen die Gelegenheit und nehmen einen Wunsch auf von einem langjährigen Fan und Hörer, Andreas.
Ja, ja.
Hallo Andreas, schöne
Hallo
Grüße.
Hallo Andreas.
Der eigentlich schon von Stunde 1 der Popcorn-Pilger von uns verlangt, macht eine Folge über The Big Lebowski.
Na gut.
Und es ist ja nicht so, als würden wir das nicht gerne machen. Dazu fällt mir eine Anekdote ein, die schon lange, lange zurückliegt. Und zwar so lange, da gab es das StudiVZ noch. Die Älteren werden sich erinnern.
Ja.
Und da war ich auch angemeldet.
Das ist da, wo Mark Zuckerberg abgeguckt hat, ne?
Da war ich Mitglied im StudiVZ.
Ich auch.
Und da stand halt drin, hier katholische Theologie studieren und so,
ja,
was man so macht.
Whisky-Fan, sowas, ja.
Ja, und bei mir stand eben klar, studiert katholische Theologie.
Let's go bowlen.
Und bei Lieblingsfilmen hatte ich unter anderem The Big Lebowski stehen.
Ist wahr.
Ja, und dann bekam ich eines Tages eine Nachricht von einem aufmerksamen Leser, das war ein Herr, der mir schrieb, das ginge nicht. Ich könnte nicht katholische Theologie studieren und mich auch noch in der Jugendarbeit engagieren und mich als katholisch sozialisiert verstehen.
Ich ahne es.
Und dann den Film The Big Lebowski
als
Lieblingsfilm angeben. Ich habe diese Anfrage gekonnt ignoriert, was ich in den Fällen meistens tue.
Das ist vernünftig.
Und das verlief dann auch im Sand.
Das ist hier so eigen, aber das ist vernünftig, ja.
Ja. Aber
hat er begründet, weshalb?
Nein, hat nur gesagt, das passt doch nicht.
Nee. Was vermutest du denn?
Ja, also wir haben das eben schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht.
Also
das Erste, was einem natürlich zu The Big Lebowski und Religion einfällt, ist das berühmte Zitat, Don't fuck with the Jesus,
ja,
beim Bowlen.
Mit Jesus.
Nur, das wäre jetzt auch für uns zu kurz gesprungen. Dann wäre diese Folge jetzt auch schnell zu Ende.
Und
ich glaube, dass uns zweien zu The Big Lebowski noch was anderes
und
was
Menge
tiefgreifend einfällt. Jetzt fangen wir erstmal an und greifen direkt vorweg. In zwei Wochen ist nämlich wieder ein Film dran von den Coen-Brüdern.
Auch der Wunsch eines Freundes, lieber Martin, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich. Es war dein Wunsch, it could.
Und wir machen das Popcorn-Pilger-Sommerkino zu den Coen-Brüdern. Und heute ist The Big Lebowski dran. Und dann nächstes Mal in zwei Wochen
machen wir Serious Man.
A Serious Man. Mhm. Und die Coen-Brüder sind bekannt dafür, dass sie in ihren Filmen, und sie haben derer einige gemacht, immer wieder ihre tiefe Verwurzelung in ihrer ihnen anvertrauten, groß gewordenen Religion, nämlich des Judentums.
Sagen wir ruhig in der jüdischen Tradition. Also,
also bei A Serious Man sieht man es noch mehr.
Noch deutlicher, ja.
Aber ich glaube, bei The Big Lebowski lassen sich vielleicht auch das ein oder andere finden.
Man muss es wollen, aber ja.
Und wir überlassen es jetzt dem geneigten Hörer und der geneigten Hörerin zu überlegen und zu entscheiden, ob das, was wir jetzt hier erzählen, zu weit hergeholt ist oder nicht.
Ja.
Also das Vordergründigste ist für mich diese Schelmenfigur. Diese Schelmenfigur des Dudes.
Ja.
Ja?
Schelmenfigur.
Ja, das Schlinge. Ist noch nicht mal auf meinem Mist gewachsen. Das steht sogar im internationalen Lexikon des Films.
Da steht Schelmenfigur.
Steht drin, The Big Lebowski ist eine schöne und nette Adaption des Schelmenromans.
Aha.
Also es gibt Literaturwissenschaftler, die sagen, die Wurzeln des Schelmenromans liegen im 16., 17. Jahrhundert bei in Spanien lebenden jüdischen Konvertiten.
Ach so.
Ja. Das will ich jetzt damit aber gar nicht sagen. Aber das, was dem Schelmenroman so zu eigen ist und das, was wir vielleicht im deutschsprachigen Raum kennen.
Der Eulenspiegel?
Vielleicht? So das Bekannteste so aus der Romantik ist aus dem Leben eines Taugenichts.
Ach so. Von
Josef von Eichendorff.
Ja.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt.
Ja.
Der Schelmenroman hat immer gemein, dass die Hauptfigur jemand ist, der alle bürgerlichen Konventionen ablehnt, außerhalb dieser steht, dafür auch Kritik immer wieder einstecken muss. Mhm. Sowohl der Taugenichts bei Eichendorff als auch der Dude in The Big Lebowski wird ständig für seinen Lebensstil angefragt.
Ja.
Dem aber so letztlich alles glückt. Ja, der die Zusammenhänge, in denen er steht, nicht selber beeinflussen kann, der es aber immer wieder schafft und dabei auch durchaus nicht davor zurückschreckt, das ein oder andere kriminelle Stückchen zu drehen.
Ja.
Ja, es aber immer wieder schafft, sich aus brenzligen Situationen
ja.
herauszulavieren und am Ende sogar noch als Gewinner dazustehen.
Herauszulavieren.
Ja. Der Schelm aus dem Schelmenroman, der außerhalb der Gesellschaft steht, die Werte und Normen der arbeitenden bürgerlichen Gesellschaft ablehnt, dort aber mehrere Stufen und Etappen durchlaufen kann, weil er sich geschickt und laviert verhält und somit in seinem Verhalten auch der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Und insofern steht der Film The Big Lebowski durchaus in der Tradition dieser Reihe der Schelmenromane,
ja.
auch wenn das jetzt nicht eins zu eins übertragbar ist.
Ja. So.
Aber dieses Motiv von Leuten, die so nicht ganz, Achtung, koscher immer wirken, denen aber am Ende alles glückt, so ein Motiv haben wir hier schon mal besprochen, nämlich das finden wir zum Beispiel auch bei den Blues Brothers. Denen aber, und das wird in dem Film erzählt, denen das deshalb alles gelingt, weil sie ja im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Das haben wir hier im Big Lebowski in der Form ausgesprochen nicht. Aber wir haben hier jemanden, der auf den so alles zukommt, der so alles auf sich zukommen lässt, dem aber am Ende doch alles irgendwie gelingt und sich aus den brenzligen Situationen herauslaviert. Und man könnte so den Eindruck haben, und es gibt hin und wieder Leute, die das sagen, dass dieser Stranger, dieser Fremde, diese Figur, die am Anfang, ja. dann in der Mitte und am Ende nochmal auftritt, noch mal dieser mit dem großen Cowboyhut und dem
genau,
imposanten
sehr imposanten Schnurrbart, sehr sympathische Figur,
dass das so eine Art Gottesgestalt ist.
Würde
oder vielleicht ein Engel des Herrn.
Ja, wenn man ist, also eine ja, göttliche,
Vertreter
eher metaphysische
Gestalt, einer metaphysischen Wacht,
die vierte Wand Macht, durchbricht
ja.
und ja.
Und wo man so den Eindruck haben kann, vielleicht gelingt dem Dude deshalb alles, weil er mit dem Segen des Höchsten unterwegs ist. Aus welchem Grund auch immer. Und das ist etwas, was in den Erzähltraditionen des Alten Testaments vor allen Dingen tief verwurzelt ist.
Ja.
Und ich glaube, dass wir heute auch solche Schelmenfiguren und solche krummen Geschichten und solche krummen Typen auch deshalb amüsant finden und uns gerne angucken, weil das unabhängig vom Schelmenroman des 16., 17., 18., 19. Jahrhunderts eigentlich schon in unseren Genen, in unseren Erzähltraditionen, in unserem kulturellen Gedächtnis schon viel älter und viel länger verwurzelt ist. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Einer der Erzväter Jakob. Der Enkel von Abraham, jüngerer Zwillingsbruder von Esau, kommt nur an den Segen seines Vaters und an den Besitz der Familie, weil er seinem älteren Bruder, dem das eigentlich zusteht, schlitzohrig übers Ohr haut.
Ja.
Also ich will damit sagen, die großen Gestalten des Alten Testaments sind bei genauem Hinsehen nicht immer die immer moralisch korrekt handelnden Lichtgestalten, als die wir sie heute vielleicht gerne sehen, sondern sie sind Leute, die ein bisschen schlitzohrig sind, auch nicht davor zurückstrecken, mal jemanden übers Ohr zu hauen, aber trotzdem oder vielleicht deswegen, das sei jetzt mal offen gelassen, mit dem Segen des Höchsten unterwegs sind und sich auch aus schwierigen Situationen geschickt herauslavieren können. Und ich glaube, das ist etwas, was hier in diesem Film und auch in anderen Schelmenerzählungen, denken wir an den braven Soldaten Schweig, ja, überall immer wieder auftaucht.
Das klingt erstmal wie etwas, in das man sich hineindenken muss, aber gerade dein Auskommen nach hinten, dem würde ich voll und ganz zustimmen. Und zwar ohne, dass ich, sagen wir mal, den Schwenk über die Schelmenromane genommen habe. Ich habe versucht, mich zu belesen. Und festgestellt, die Coen-Brüder haben versucht, so eine Art Negativ, aber mit ähnlichen Motiven zum Film Noir zu machen.
Ja.
Mit ganz verzwackten Geschichten, Verstrickungen innerhalb der Erzählung.
Jetzt, genau,
sogar
deshalb,
mit Anspielungen.
Deshalb meine Frage.
Darauf.
Darf ich die Frage kurz
stellen? Ja, stell sie mal.
Wegen Film Noir und verzwackter Handlung. Du hast den Film jetzt frisch gesehen.
Ja.
Gestern, vorgestern?
Ja. Vorgestern.
Bist du in der Lage, wirklich die Handlung korrekt wiederzugeben? Diese Verstrickung aus Verwechslungen und Betrug und Entführung und Gegenbetrug?
So einigermaßen wahrscheinlich noch. Ja. Aber ich habe ihn ja vor vielen Jahren schon mal gesehen. Also es war, als hätte ich den nicht gesehen vorher.
Das ist aber der Punkt. Der Film funktioniert ja deshalb, also die Handlung ist deshalb so überkomplex, weil sie letztlich nicht wichtig ist.
So, und genau deshalb, glaube ich, ist so eine Interpretation, die dem Ganzen die metaphysische, ja geradezu göttliche Note dazu gibt, dann doch nicht so weit hergeholt. In gewisser Weise ist er ein Gottesknecht. Du musst vielleicht auch noch dazu nehmen, in welcher Zeit das spielen soll. Er ist so ein Althippie. Es ist ja schon ein bisschen, also nicht mehr der Jüngste. Er bezeichnet sich ja auch als aus dieser Zeit kommt. Ne? Wir haben Vietnam verweigert und ach, das will ich alles nicht. Und Pazifisten, das ist auch irgendwie eine Einstellung, ne? Das meinen die schon ernst. Und solche Sachen kommt da immer. Also er spielt auf eine Prägung an, die ja auch ein, wenn sie sich denn Gottesbildern bedient hat, einer ganz sanften, sich hingebenden, alles irgendwie duldenden Weise, so Flower Power Mentalität verstanden hat. Und da bleibt er drin. So. Und wenn man jetzt versucht, das mal in biblisch parallel zu legen, dann ist viel stärker natürlich noch im Film, den wir nächste Woche bemerken, dann ist er einer, der hinnimmt. Und nicht, weil es ihm wurscht ist, sondern weil er das Leben nimmt, wie es eben kommt. Ohne böse Absicht. Also im Sinne von der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Er trägt kaum nach. Sein bester Freund, der ihn immer begleitet, ist ein Riesen-Arschloch, das sagt er auch mehr als einmal, und ist in seiner Prägung und Mentalität sogar aus der gegenteiligen Richtung. Und obwohl er ihm in aller Deutlichkeit immer wieder sagt, dass er sich verdammt nochmal beruhigen soll und dass er ein Riesenarmleuchter ist, ihn immer wieder annimmt. Und immer wieder dabei behält. Und es selbstverständlich ist, dass wir den Tag wieder so begehen werden, wie wir ihn brauchen, weil er für uns so normal ist. Und dann gibt es diese Abweichung, diese gewaltsamen Herausreißungen aus diesem Alltag. Und er nimmt sie einfach an und hält damit, weil er auch nicht versucht, jemand anderer zu sein, ein Spiegel vor alle, denen er begegnet. Den Nihilisten, diesen Deutschen, ja. Mhm. Weil er wirkt zwar im ersten Moment wie einer, dem alles wurscht ist, aber das ist es nämlich überhaupt nicht. Er hat Überzeugung und er hat eine Routine, etwas, woran er glaubt. Er drückt das nur nicht auf. Und wenn Abweichung kommt, dann nimmt er die halt an. Aber ein Nihilist ist er absolut nicht. Deshalb sind die so ein wirklich skurriles Gegenüber und sagen dir als Zuschauer dann auch, nee, dem Dude ist es nicht wurscht, denen ist es wurscht, weil es Nihilisten sind. Aber die sind auch ein bisschen... So, dann hält er den Spiegel vor diesem aufgeblasenen anderen Mr. Lebowski, ja, der sonst wer sein will und in Wirklichkeit ist das alles Schein und Blödsinn, hält den Spiegel vor den Karrieristen, dieser Künstlerin und was, aber er lässt sie dann alle. Ne? So, ich bin der Spiegel, das bin ich halt und ich habe aber auch nicht drum gebeten, aber hier ist er und ich lebe trotzdem nur mein Leben, ihr macht bitte daraus, was ihr wollt. Und aber deren Kartenhäuser brechen zusammen, seines kann nicht zusammenbrechen, weil er voll und ganz er ist. Das ist
die Uraufgabe des Schelms.
Ja, das entsprechend ergibt dann auch Sinn, das dann so zu sehen. Und ich halte da sogar alttestamentlich ja, im Sinne von Hiob vielleicht sogar, der sein Leid auch erst annimmt, ne? Der Herr hat's gegeben, hat's genommen. Übrigens auch aus dem Bestattungsinstitut Psalm 103, Vers 15. Die Männer sind wie die Blumen, jetzt blühen sie und wenn der Wind darüber fegt, dann sind sie dahin. Das klingt hart, aber das muss man annehmen. Der Dude ist jemand, der hat es angenommen. Ja, das ist sein Leben und das wird auch so bleiben in dieser Routine, bis es vielleicht dann nicht mehr ist und es ist gut so. Und insofern ist jemand, der keinen Job hat, dem total egal ist, was andere für ihre Konzepte und Scheinidentitäten haben, das lässt da alles gut sein und lebt einfach. Und das ist ein Anspruch, der uns biblisch durchaus vermittelt wird, nämlich den Tag zu leben, als wäre es der Letzte und sei es eben eine gute Routine einfach, in der man sich wohlfühlt und in der man authentisch ist. Also in gewisser Weise sogar neutestamentlich, fast messianisch. Ich meine, klar, Sandalenträger und Vollbart mit langen Haaren, ja.
Bademantel. Spricht
ja, und Bademantel. Ja.
Wäre der Bademantel rot, wäre es nicht mehr zu leugnen.
So. Und Es gibt sogar noch einen Gegen-Jesus, den wir schon erwähnt haben, der dann schon wieder Schein ist, der sich großspurig verhält und die Antwort kennen wir dann, eine Achtjährige. Also wer jetzt nicht weiß, auf welche Szene ich anspiele, einfach mal gucken. Es gibt noch einen anderen vermeintlichen Jesus, der aber auch mehr Schein als Wirklichkeit ist.
Dann machen wir einen Strich drunter.
Ja, Big Lebowski. War mir ein Fest.
Also nach wie vor, wenn ich heute noch mal eine Anfrage bekäme, das ginge nicht zusammen, katholischer also Theologe und den Big Lebowski gut also finden.
So, jetzt mal alle Theologiestudierenden jetzt gucken. Jetzt gucken. Das ist so. Gerade übrigens auf Prime. Gerne.
Auf ihrem Streamingdienst des Vertrauens.
Des es gibt Vertrauens.
Noch ganz viele andere gute Streamingdienste.
Nein, der ist Premium einfach. Ich wollte nicht eine bestimmte Marke nennen. Naja, gut, wir gehen jetzt bowlen.
Bis dahin.